Und ich mache heute eine Predigt, wo ich nur den ersten Teil dazu bringe und Marc den zweiten Teil bringen wird. Also er bringt dann das große Ziel und ich erzähle euch halt einfach von dem Weg. Der Weg zur Reife Teil 1 ist heute. Bevor ich loslege, ich habe einfach mal eine Frage an euch. Ihr dürft einfach so die Hand heben. Wer von euch hat ein Studium abgeschlossen, hat eine Ausbildung abgeschlossen, macht ein Studium, macht eine Ausbildung oder findet generell, dass es wichtig ist, sowas zu haben? So, danke. So im Großen und Ganzen haben wir so eine gewisse Vorstellung, was das, dass wir da schon doch generell einen großen Nenner haben, wenn wir sagen, ja, irgendwie scheint das ganz wichtig zu sein. Dorothee, die ihr gerade gesehen habt, die sagt immer zu mir, also sie ist Schweizerin, das hört man fast nicht mehr raus, aber sie ist Schweizerin und wir gehen dann gemeinsam spazieren und sie sagt dann immer, oh, ihr Deutschen, ihr seid ja so titelfokussiert, kann man so vielleicht sagen, ja? Also so Titel sind euch ja schon wahnsinnig wichtig. Und da habe ich so drüber nachgedacht und fand einfach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass uns Titel jetzt so wichtig sind, aber ich würde es natürlich gern von meiner Sicht ein bisschen umreden und würde sagen, also Legitimation ist schon irgendwie wichtig. Ich rede jetzt nur von mir, ihr braucht euch da nicht angesprochen fühlen, ne? Ist alles immer nur ich, aber vielleicht trifft es euch ja auch. Also ich finde, irgendwie Legitimation ist wichtig. Das heißt, ich habe nachgedacht, dachte mir, wenn ich zu einem Arzt gehe, dann freue ich mich über dieses Dr. Med-Schild, das da im Eingang steht. Versteht ihr? Das gibt mir ein besseres Gefühl, wenn ich da hingehe. Oder wenn ich jetzt einen Anwalt aufsuchen würde, dann finde ich es total gut, wenn der mir irgendwie versichern könnte, dass er Ahnung von Gesetzen hat und nicht nur einfach sagt, ich finde auch, du hast recht. Also das wäre einfach gut. Oder wenn ich eine Brücke bauen würde, dann fände ich es toll, wenn ein Statiker kommen würde, der sagen würde, vermutlich wird sie nicht einstürzen. Und das wäre für mich besser, wenn er sagen würde, ich habe das ausgerechnet, wie wenn er sagen würde, ich habe da so ein Gefühl. Also, ja, Legitimation ist wichtig. Ich habe natürlich immer mit Dorothee zusammen, man denkt ja so über seine Nation nach, und ich habe so ein paar Eigenschaften gefunden, die finde ich, das sind gute Eigenschaften, die wir haben. Ich finde, Fleiß ist, sagt man uns immer nach, aber dafür muss man sich nicht schämen. Fleiß ist eine gute Eigenschaft. Genauigkeit ist eine gute Eigenschaft. Expertise ist eine gute Eigenschaft. Sachen wirklich richtig machen zu wollen, ist auch eine gute Eigenschaft. Das ist alles nicht verkehrt. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin schon ziemlich froh, dass noch kein Cowboy bei uns durch das Parlament geritten ist. Und ich freue mich sehr darüber, dass Mr. Universum bei uns auch kein Governor geworden ist. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, das ist schon gut, so wie es ist. Und da bin ich sehr, sehr deutsch und finde, aha, ja, können wir so lassen. Ist in Ordnung. Und ich denke, es ist eine gute Sache, dass man eine Legitimation braucht, dass man sagt, auf welcher Grundlage machst du das? Ja, was ist die Grundlage, warum du etwas tust? Und ein beispielsweise jetzt, wenn wir auf die Eingangsfrage zurückdenken, zum Beispiel ein Studium oder eine Ausbildung ist einfach eine Sicherheit, die man bekommt, zu sagen, vermutlich hat die Person eine Grundlage darin erreicht. Es gibt auch Leute, die haben was studiert und haben trotzdem keine Ahnung. So ist das halt, ja. Aber es ist zumindest statistisch gesehen wahrscheinlicher, dass derjenige Ahnung hat. Nur ist es aber so, ich will ja jetzt hier nicht nur unser Land ganz hoch heben und sagen, Dorothee, das stimmt gar nicht mit den Titeln, sondern sie hat schon recht. Beispielsweise ist es bei uns auch so, und das hat mich sehr erstaunt, weil das hat mich hart getroffen, man darf in Deutschland gewerblich keinen selbstgebackenen Kuchen verkaufen, wenn man nicht einen Meistertitel als Konditor hat. Es gibt gewisse Ausnahmemöglichkeiten, die man dann irgendwie beantragen kann, aber so als Mensch, der jetzt Statik und Dr. Med nicht auf Ebene mit Kuchenbacken stellt und findet, meine Oma backt super Kuchen, war ich da schon an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, na, das finde ich jetzt übertrieben, ja, dass man einfach sagt, du musst einen Meister als Konditor haben, damit du einen guten Kuchen verkaufen kannst. Aber gut, so ist das. Und jetzt kommen wir, warum erzähle ich euch das? Heute, die Bibelstelle, geht spannenderweise darum, zum einen, Legitimation ist wichtig, zu sagen, ja, ich weiß, warum ich das mache und da ist eine Grundlage für dich. Und zum anderen möchte ich euch heute da rausziehen, zu sagen, Titel sind wichtig. Es geht heute nicht um Titel. Und ich möchte, dass wenn ihr nachher rausgeht, dass ihr nicht dasteht und euch einen Titel verpasst, sondern dass wir einfach gemeinsam auf Jesus Christus blicken. Das ist das Ziel davon. Christus ist der rechtmäßige Sieger. Und Christus hat uns befähigt, und wir sollen andere befähigen. Und das lesen wir hier. Lasst uns gemeinsam einfach durchlesen. Ich lese es, also ihr folgt da einfach, ja? Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Der hinaufgestiegen aber, was besagt das anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Okay, in der Predigt geht es heute zum einen um Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist der rechtmäßige Sieger, das steht hier drin. Er hat gesiegt. Und zum anderen geht es um euch, um uns. Es geht um uns und wir haben Gaben geschenkt bekommen. Wir wurden mit Gaben ausgestattet. Und ich möchte mit euch heute nicht auf diese Gaben gucken als mein Titel, sondern ich möchte auf diese Gaben gucken als das, was Gott mir gegeben hat, damit ich sein Reich baue. Ihr müsst euch das so vorstellen. Stellt euch vor, ihr wärt an einem Strand, im Meer und ihr seht jemanden ertrinken und ihr würdet sagen, hey, ich rette den jetzt nicht, weil ich bin kein offizieller Rettungsschwimmer. Das wäre doof. Ja, sondern man sieht denjenigen ertrinken und so man selber schwimmen kann, springt man rein und zieht denjenigen raus. Und auf der anderen Seite geht es mir heute auch darum zu sagen, hier steht die einen und die anderen. Wir sind, Gott sei Dank, nicht alle Alleskönner. Und wir müssen es auch nicht sein. Und wenn wir uns das Ganze vorstellen, dann geht es hier darum, dass Jesus Christus durch die Gemeinde, durch seinen Leib, sich verherrlichen möchte. Und er möchte, dass er die Ehre bekommt, indem wir als Gemeinschaft gemeinsam wirken und nicht, indem hier drei Leute aufspringen und sagen, hey Leute, ich kann alles, ihr könnt nach Hause gehen. Okay? Das heißt, wir fangen mit dem ersten Punkt an. Christus ist rechtmäßiger Sieger. Ich habe das ein bisschen umgestellt, damit es ein bisschen einfacher ist, für mich da durchzugehen. Wir fangen bei Vers 8 an. Nochmal, da steht, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Also, preis dem Herrn, hier steht über Jesus Christus, er hat alles erfüllt. Er hat die Gefangenen gefangen geführt. Oder in anderen Übersetzungen hatten wir heute Morgen, er hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Und er hat uns Gaben gegeben. Das kommt alles von Jesus Christus. Das ist die Legitimation. Das ist die Grundlage, die unter allem liegt. Es ist Jesus Christus, der siegreich war. Der es vollbracht hat, der alles erfüllte. Und eine andere Legitimation als Jesus Christus haben wir nicht. Und jetzt schauen wir da mal ein bisschen rein. Und es ist, ja, da gibt's ganz schlaue Menschen, die darüber Bücher geschrieben haben. Genannte Kommentare und es tut gut, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, Kommentare dazu zu lesen, einfach zu gucken, okay, wie sehen andere Leute, dass die das wirklich studiert haben. Und auch in dem Fall ist es so, dass sich die Kommentatoren nicht so ganz einig sind, was könnte da denn jetzt ganz genau drinstehen. Ja, wie ist es gemeint mit dem hinaufgestiegen, hinabgestiegen? Und es gibt einige, die sagen, das ist eine räumliche Sicht. Ja, es geht darum, dass Christus bei Gott war, dass er auf die Erde kam, dass er hinabgestiegen ist in das Totenreich und dass er am dritten Tage wieder auferstanden ist und jetzt wieder beim Herrn ist. Und wisst ihr was? Das ist richtig. Das ist eine durchaus richtige Aussage. Man weiß nicht genau, ob das jetzt das ist, was Paulus hier meint, aber es ist definitiv richtig. Und wenn das so ist, dann wäre eine Implikation für uns, es gibt keinen Bereich, nicht im Himmel, nicht in der Erde, nicht im Totenreich, auf den Christus keinen Einfluss hätte. Es gibt keinen Bereich, der außerhalb von Christus steht. Ja, wo man sagt, also hier hast du nichts zu melden. Den gibt es nicht mehr. Aber es gibt eine andere Variante, wie man das sehen könnte. Man könnte auch sagen, das geht gar nicht so sehr um das Räumliche, sondern es geht um Demütigung und Erhöhung. Das könnte auch bedeuten, Christus, der Gott ist, ist hinabgestiegen. Er hat seinen Ja, er ist Mensch geworden. Und nicht nur das, sondern er hat sich erniedrigt, dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das, was damals der schamvollste Tod war, den man hätte sich wählen können, außerhalb von Jerusalem, weil man nicht mal würdig war, in Jerusalem zu sterben. Ja, das heißt, hier wäre es, er hat sich gedemütigt bis aufs Niedrigste und wurde dann wieder erhöht, weil er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes. Und wisst ihr was? Das ist auch richtig. Also es ist völlig egal, welche Variante man wählt. Das ist richtig, weil das bedeutet nämlich genau, Jesus Christus hat alle Macht. Ja, er hat gesiegt. Egal, welche Variante ihr wählt, er hat gesiegt. Und jetzt, was uns nicht mehr so klar ist, aber was denen damals ganz klar war, war, was das mit den Gefangenen gefangen geführt und Gaben gegeben bedeutet. Ihr müsst euch vorstellen, die lebten zu einer Zeit, da war das Römische Reich sehr groß. Und wenn man im Römischen Reich Kaiser war oder einer der ganz, ganz, ganz großen Tiere und einen super genialen, mega tollen Sieg errungen hat, dann hatte man die Möglichkeit, einen Triumphzug zu bekommen. Einen Triumphzug. Das hat nicht jeder gekriegt, sondern also das war wirklich, das war's. Wenn du einen Triumphzug gekriegt hast, ja, besser kann's nicht werden. Und das haben auch wirklich ganz wenige bekommen. Aber so ein Triumphzug sah wie folgt aus. Du hast einen Riesensieg errungen, du bekommst einen Triumphzug. Wie sah der aus? Das sah so aus. Moment. Vorneweg liefen die ganzen großen Senatoren und Magistrate, also sprich, alle, die was zu sagen hatten, liefen vorneweg. Das hat die gedemütigt und haben gezeigt, wie groß du eigentlich bist, ja? Das heißt, die liefen vorneweg. Dann kamen Musiker, damit es auch jeder mitgekriegt hat. Dann kamen Darstellungen von deinem glorreichen Sieg. Die mussten nicht immer wahr gewesen sein, aber sie waren auf jeden Fall groß. Ja, man hat gezeigt, boah, wie toll du eigentlich bist. Dann kam die Schar der Gefangenen. Du hast alle möglichen Gefangene, die du irgendwo gemacht hast, da mitgelaufen lassen. Und alle Leute haben gesehen, da laufen die Gefangenen. Ab und an hat man die zum Schluss noch hingerichtet. Also, ja, das... Es ging darum zu zeigen, du bist der Hecht. Also das war das Ziel. Dann hattest du die Gefangenen und dann kam deine Beute. Alles, was du erbeutet hast, wurde aufbereitet, auf Wagen gestellt, poliert und das ging dann als nächstes durch, damit alle Leute sehen, was für ein Reichtum du jetzt hier erbeutet hast. Und von dieser Beute wiederum hast du einiges einfach ins Volk geworfen, das umso begeisterter war, ja, und dich umso toller gefunden hat und hast Geschenke gegeben. Ja, es wurde ganz viel einfach ins Volk geworfen. Dann kam dein Wagen, das heißt, du hattest nochmal Leute davor, dann kamst du, spezielle Kleidung, so ein Eichelkränzchen auf dem Kopf. Ja, man hat erkannt, du bist es. Und hinterher lief dann noch dein Heer. Die durften auch Lieder über dich singen. So war ein Triumphzug, okay? Und das ist das, was Christus hier hat. Das ist, was Paulus denen erklärt. Hey, versteht ihr, den Sieg von Jesus, das war nicht einfach nur ein kleiner, netter Sieg, sondern er ist Sieger. Und die hat eine Vorstellung, was es heißt, wenn man da drauf sitzt. Ja? Der ist der Sieger. Der ist der Hecht. Und das erklärt er ihnen so. Und was möchte ich euch sagen? Ich möchte sagen, hey, Jesus Christus hat gesiegt über alle Mächte und Gewalten. Er ist der Sieger. Und jetzt zu dir. Wo kämpfst du? Das hatten wir vorhin, das hat Priska gesagt. Ja. Wo kämpfst du mit Krankheit? Wo kämpfst du mit Ängsten? Wo kämpfst du mit Sorgen? Wo kämpfst du mit Verzweiflung? Wo kämpfst du mit Sünde in deinem Leben? Jesus Christus ist der Sieger. Er ist der Sieger. Und wo bist du vielleicht heute hier und kämpfst damit, dass wirklich Angst in deinem Leben ist, weil du sagst, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, mein Leben macht keinen Sinn. Mein Leben, ja, ist es das jetzt? Werde ich jetzt eine gute Ausbildung machen? Werde ich studieren? Werde ich viel Geld verdienen? Und werde ich dann eines Tages sterben und mich netterweise auflösen? Ist es das? Und dann möchte ich dich ermutigen und möchte dir zusagen, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, weil das ist es eben nicht. Es ist es nicht, dass wir uns am Ende unseres Lebens einfach nett auflösen, dass wir gucken müssen, hier so gut wie es geht durchzugehen, sondern es geht darum, dass Jesus Christus uns auch sagt, hey, ich habe den Tod besiegt. Ich habe den Tod besiegt. du kannst ewiges Leben haben. Ich habe ewiges Leben für dich und ich will dir ewiges Leben schenken und ich will deinem Leben jetzt hier Sinn geben, weil dass du hier bist, ist kein Zufallsprodukt. Es ist nicht so, dass es sinnlos ist, dass du hier bist, sondern ich habe einen Sinn für dein Leben. Das ist, was Jesus dir sagen möchte. Und das heißt, ich möchte dich jetzt einladen. Wir haben eine kurze Zeit des Gebets, einfach ruhig zu sein und entweder auf der einen Seite zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich als meinen, den Sieg, den du hast, den möchte ich für mein Leben in Anspruch nehmen. Ich möchte dich als Sieger, als mein Herr und mein Erlöser in mein Leben aufnehmen. Oder alternativ, du stehst da und sagst, ich habe Bereiche in meinem Leben, da möchte ich deinen Sieg proklamieren. Du hast gesiegt über Tod und Krankheit. Du hast gesiegt über Verzweiflung und Angst. Deswegen gebt euch eine Minute, macht die Augen zu, betet für euch einfach das Gebet, das für euch das Richtige ist. In der Zeit bete ich hier vorne. Herr, wir preisen dich darüber, dass du siegreich bist. Herr, wir staunen darüber, dass du Mensch wurdest, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass deine Liebe so groß ist, dass du für uns all das getan hast, damit wir durch deinen Opfertod, Herr, ewiges Leben empfangen können. Herr, wir preisen dich darüber, dass du Gefangene gefangen genommen hast, dass du die Mächte und Gewalten, dass du Sieger bist über sie und dass wir diesen Sieg für unser Leben auch in Anspruch nehmen dürfen, dass wir nicht mehr Angst haben müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass wir sicher sind in deiner Hand, so wie Marco gebetet hat. Wir sind sicher in deiner Hand, Herr. Herr, dafür danken wir dir. Amen. So, also, erste Zusammenfassung, Christus ist Sieger. Machen wir weiter. Jetzt kommt der nächste Punkt. Christus hat uns befähigt. Wir lesen, ich habe jetzt die Bibelstelle, also wir haben jetzt 4,7 und dann geht es gleich mit 4,11 weiter. Wir lesen, jedem Einzelnen, von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wir gehen jetzt auf das Thema ein, Christus hat uns befähigt. Wenn ihr jetzt nochmal zurückdenkt, letzte Woche hat Annelie von Einheit gesprochen. Ja, er hat euch, wisst ihr das noch? Er hat euch drei gute Tipps gegeben, wie man auch einfach zur Einheit wachsen kann. Und er hat euch die Tipps gegeben, sollen wir, weiß es noch jemand? Weiß jemand? Kann noch jemand? Sprich! Was? Passt das? Ich war nicht da. Also, was bei mir in meinen Unterlagen drin steht, war, suche Gemeinschaft, übe dich in Demut und Freundlichkeit und übe dich in Geduld, den anderen zu ertragen. Das haben wir letzte Woche gemacht. Einheit. Und heute gucken wir Einheit in Vielfalt. Zu sagen, wir müssen nicht alle gleich sein. Ist übrigens ganz gut. Ja, wir dürfen unterschiedlich sein. Christus hat uns befähigt. Und der erste Punkt, den wir da rausziehen können, ist, Christus hat uns Gaben geschenkt. Ja, das hatten wir gehört. Die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi ist jedem gegeben worden. Gnade heißt auf Griechisch Charis. Und bestimmt hat der eine oder andere von euch schon von Charismata gehört. Gnadengaben. Man kann interessanterweise das Wort Gnade, und es passiert, in der Bibel ab und an auch mit Gabe übersetzen. Weil ich war am Anfang irritiert, warum wir zu Gaben reden, wenn wir doch von Gnade reden. Man kann es gleich übersetzen. Und hier in diesem Fall geht es tatsächlich um Gaben. Gaben aus Gnade. Das heißt, eigentlich steht jetzt hier, wenn wir es mal ein bisschen paraphrasieren, jedem Einzelnen von uns sind die Gaben aus Gnade gegeben worden, wie Jesus sie uns austeilen wollte. Also, erstens, es handelt sich um Gnadengaben. Was macht Gnade aus? In der Antike bedeutete Gnade, das Wort Gnade, dass jemand sich herabbeugt zu jemandem, der weit unter seinem Stand ist und dem etwas gibt. Und derjenige, der da unten ist, schuldete dem, der ihm was gibt, Dank. Okay? Das heißt, wenn wir Gnadengaben haben, bedeutet das, dass Christus uns etwas herabgibt. Was bedeutet das auf der anderen Seite nicht? Das bedeutet nicht, dass was immer für Gaben Gott dir gegeben hat, dass es ein Honorar ist. Das bedeutet nicht, dass er dich würdigen möchte für besonders gute Leistungen, indem er dir noch was gibt. Versteht ihr, das machen Eltern mit ihren Kindern, ich weiß das. Ja, dass man sagt, wenn du dich noch ein bisschen anstrengst, dann bekommst du das und das. Und auf die Art und Weise kann man die eine Weile bei der Stange halten. Aber so ist es mit Christus nicht. Er guckt nicht drauf, hast du dich gut verhalten, dann möchte ich dir eine Gabe geben, damit du dann vielleicht noch mehr Lust hast, dich gut zu verhalten. Sondern er ist gnädig und er entscheidet sich einfach, dir eine Gabe zu geben. Ohne, dass man sagen kann, du hast es verdient. Und auf der anderen Seite, was steht da noch? Also du kriegst die Gabe, weil Jesus sie dir geben möchte. Und es steht da jedem Einzelnen. Wir haben gesagt, wir haben Einheit in Vielfalt. Es ist hier niemand, nicht eine Person im Raum, wo Gott gesagt hat, du brauchst nichts. Für dich habe ich nichts. Bei dir ist mir gerade die Gaben ausgegangen. Es ist niemand da, der nur Zuschauer ist. Es ist niemand da, der keinen Platz im Reich Gottes hat, außer dass er am Rand stehen darf. Du bist von Gott gerufen, zuerst nach seinem Reich zu streben und alles andere wird dir dazu getan werden. Und weil Jesus gar nicht will, dass du so groß wirst, sondern weil er möchte, dass er so groß wird, gibt er dir Gaben, damit du das für ihn tun kannst, aber er die Ehre dafür kriegt. Und deswegen hast du Gaben bekommen. Du hast nicht die gleichen wie Anderle oder irgendjemand anders, aber du hast Gaben bekommen, okay? Jeder Einzelne. Und wie auch immer, was immer du für Begabung hast, Jesus hat sie für dich so zusammengestellt. Ich fand es toll, Dorothee hat gesagt, ja, er macht keine Fehler. Was immer deine Aufgabe von Gott ist, du bist dazu befähigt, es zu tun. Es ist nicht so, dass Gott dasteht und sagt, hey, eigentlich wollte ich, dass du das machst, aber dummerweise fehlen dir die Voraussetzungen dafür. Er will, dass du sein Reich baust für ihn, okay? Ich habe einen Clip, den ich euch nicht zeigen werde. Ich werde diesen Clip, wir werden den auf Facebook stellen und ich möchte euch als Hausgruppen auch einfach ermutigen, den anzugucken. Okay, wir geben es auch noch den Hausgruppenleitern. Also, ich bitte euch, den einfach in der Hausgruppe anzugucken als einen Diskussionsanfang. Es geht darum, ja, was für eine Haltung hast du denn zu den Gaben, die Gott dir gegeben hat? Und ich meine jetzt nicht gerade nur das, was wir mit Prophezeien und Zungenrede und so. Ich meine überhaupt alles, was du kannst. Alles, was du für Begabung hast. Bist du damit okay? Freust dich daran? Siehst du das als ein Geschenk an, das Gott dir gegeben hat? Oder guckst du auf deinen Nachbarn und denkst dir, eigentlich müsste ich so gut singen können. Es ist total unfair, dass ich nicht so gut singen kann. Gott, du liebst mich nicht. Wenn du mich lieben würdest, dann würde ich nämlich singen können. Eindeutig liebt er Silke lieber als mich. Definitiv. Muss so sein. Und so kannst du dir alle Leute angucken, die hier sitzen. Du wirst bei jedem etwas finden, was er besser kann als du. Und wenn du die ganze Summe dann nimmst, kannst du sagen, Gott liebt mich gar nicht. Oder du guckst einfach drauf, hey, warum hat Gott mir diese Gaben gegeben? Und Leute, er gibt sie uns auch nicht einfach nur, dass wir uns daran freuen, dass wir sie haben. Ja, dass Silke zu mir kommen kann und sagen, ich kann toll singen. Ja, und ich komme zu ihr und sage, ich kann was ganz anderes. Und wir freuen uns dann daran. Sondern es geht darum, dass wir das hineinfließen lassen in das Reich Gottes, in seinen Leib. Darum geht's. Okay? Also, Anwendung. Frage an dich. Wie ist deine Haltung zu deinen Gaben? Bist du dankbar? Erkennst du, dass es ein Geschenk von Christus ist? Oder ist es etwas, was dich motzen lässt, weil du nicht die Gaben hast, die dein Nachbar hat? Und wenn du motzt, tu Buße. Und ich darf das sagen, weil es passiert mir öfter mal, dass ich motze. Es passiert mir öfter mal, dass ich da stark und sage, warum kann ich das nicht? Weil ich scheint's nicht brauche. Wir machen weiter. Christus hat uns befähigt. Er hat uns Gaben gegeben. Und jetzt zählt er Gaben auf. Und ich möchte, dass ihr das auch, selbst wenn da Dinge stehen, die wir als Ämter verstehen, das sind Gaben. Okay? Und er sagt, ich habe die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Es gibt in der Bibel insgesamt 20 Gaben, die namentlich genannt werden. Und wisst ihr was? Ich liste euch die jetzt alle mal auf, damit ihr die alle mal gehört habt. Also, was gibt's für Gaben? Apostel, Propheten, Lehrer. Es gibt die Gabe der Wunderwirkung, der Heilung, der Hilfeleistung. Es gibt die Gabe der Leitung, der Zungensprache. Es gibt das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis. Es gibt Glaube als Gabe. Es gibt die Gabe der Geistunterscheidung. Es gibt die Auslegung der Zungensprache. Es gibt die Gabe des Dienstes. Es gibt die Gabe der Ermutigung. Es gibt die Gabe der Barmherzigkeit. Und ihr werdet es nicht glauben, es gibt die Gabe der Ehe. Und es gibt die Gabe der Ehelosigkeit. Halleluja. Yeah. Die Kommentatoren, die meisten, sind sich sogar darin einig, diese Liste ist nicht abgeschlossen. Es gibt noch viel mehr Gaben. Und ein paar Gaben, die mir dazu zum Beispiel aufgefallen sind, es gibt Gaben, die zum Beispiel kreative Gaben sind. Es gibt Leute, die können wirklich gigantisch toll singen. Und das ist mehr als nur einfach schön singen können. Ja, und Gott kann all unsere Gaben verwenden. Und wir sollten die nicht ganz klar trennen und sagen, das sind meine Gaben, die sind die natürlichen, die nehme ich für mein Leben. Und das sind die Hokuspokus-Gaben, die nehme ich für die Gemeinde. Sondern was immer du bist und hast, das ist alles, was Christus in dich reingelegt hat, damit du sein Reich bauen kannst. Also, hier, jetzt ist die Herausforderung. Da steht Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wer von euch hat schon mal von fünffältigen Dienst gehört? Das sind gar nicht so viele. Das ist ja interessant. Ich bin damit aufgewachsen. Und ich bin vor allen Dingen damit aufgewachsen, dass mir kein Mensch versucht hat, die Dinger zu erklären, sondern man durfte selber erraten, was das ungefähr bedeutet. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir sollten da mal reingucken. Wir sollten mal überlegen, was könnte das sein, beziehungsweise was ist es eigentlich nicht? Weil es ja doch Leute gibt, die sich das dann als Titel irgendwo geben. Und ich möchte mit euch den ersten angucken. Hier steht, einige hat er als Apostel gegeben. Apostolos heißt Gesandter. Allerdings die Apostel, so wie sie in der Bibel charakterisiert sind, waren Leute, die Augenzeugen von Jesu Christi Auferstehung waren. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, davon gibt es jetzt nicht mehr so viele. Also kurz, Apostel in dem Sinne, in dem sie in der Bibel gebraucht wurden als Augenzeugen seiner Auferstehung, gibt es heute keine mehr. Und man hört häufig das Wort apostolischer Dienst. Es gibt keine wirkliche begriffliche Definition in der Bibel, was macht einen apostolischen Dienst aus. Das kann man jetzt so nicht sagen. Was man aber machen kann, ist, man kann einfach gucken, was haben die Apostel gemacht und kann daraus Dinge ableiten, von denen man sagt, na, wenn die das gemacht haben, dann könnte das einen apostolischen Dienst ausmachen. Und ich habe euch jetzt eine Liste gemacht mit Dingen, die sind mir eingefallen. Das können ganz andere Sachen sein, die könnt ihr euch selber aus, einfach schön brav Apostelgeschichte lesen, einfach selber rausfinden, was haben die gemacht und die ergänzen, okay? Das heißt, ein apostolischer Dienst könnte beinhalten, dass es Leute gibt, die den Fokus über die Ortsgemeinde hinaus haben, die mehr das Große sehen, die von Herzen gern Leiter entwickeln wollen, die Gemeinden gründen, die Strukturen in Gemeinden setzen, damit Gemeinden wachsen können, die vielleicht einen Reisedienst haben, die Grundlagen schaffen, auf denen andere Leute weiterbauen, die Gemeinden miteinander vernetzen. Das könnten einige Eigenschaften von einem apostolischen Dienst sein. Was sicher ist, ist, dass Gott Menschen diese Fähigkeiten gegeben hat, um sein Reich zu bauen. Hundertprozentig sind das biblische Eigenschaften. Was ich meines Erachtens nicht unbedingt brauche, ist ein Titel dafür. Versteht ihr, wir brauchen jemanden, der rumläuft und sagt, ich bin Apostel. Es reicht völlig, wenn er das einfach tut. Jetzt gucken wir das nächste an. Propheten. Andere sind Propheten. Was ist denn ein Prophet? Also wenn wir jetzt sagen Prophet, wenn wir das verstehen als jemand, der die unmittelbare Offenbarung Gottes hat, der loslaufen darf und sagen darf, so spricht der Herr, gibt's die auch nicht mehr. Es gibt heute niemand mehr, der den Anspruch haben darf, dass er sagen darf, mein Wort ist genauso bindend wie die Bibel. Was immer ich dir sage, das hat für dich die gleiche bindende Kraft wie die Bibel. So einen gibt's halt nicht mehr. Aber es steht durchaus drin, ich wünschte, alle würden prophezeien. Das heißt, die Gabe des Prophezeiens gibt es schon noch. Das habe ich nie gesagt. Aber diese Exklusivität der Schriftpropheten, der alttestamentarischen Propheten, des Jesajas oder des Jeremias, so jemanden gibt es heute nicht mehr. Was es noch gibt, sind die heutigen Propheten, die mit Hilfe des Heiligen Geistes Gottes Wort auf die heutige Zeit anwenden. Ja, die Sündenbekenntnis erwirken können in Menschen. Erbauung, Ermahnung und Tröstung passiert durch ihren Dienst. Aber immer in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Ja, das muss immer zu Gottes Wort passen. Und das heißt, ich habe mir gedacht, einen prophetischen Dienst könnte beinhalten, ist nicht vollständig, könnte selber was reinschreiben. Zu einem prophetischen Dienst gehört die Kenntnis von Begebenheiten, die ich eigentlich nicht wissen kann im Leben von anderen Menschen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es wäre eine Möglichkeit, dass ein Prophet dir einen Zuspruch geben kann. Er kann dir etwas sagen, wo Gott dir eine Wegweisung schenkt. Häufig ist es auch so, wenn ein Prophet zu einem spricht, dann weiß der Prophet ja gar nicht, was einen wirklich trifft. Ja, aber er sagt, erstaunlicherweise schenkt Gott ihm das, dass er einen Satz bekommt, dem derjenige, mit dem er gerade spricht, ganz viel in ihm bewirkt. Und Gott ist gnädig und schenkt ihm einfach die richtigen Worte. Oder ein Prophet könnte jemand sein, der eine sehr treffende Ermutigung in schweren Zeiten hat. Oder es könnte jemand sein, der Gottes Liebe und Gottes Fürsorge auf eine ganz besondere Art und auf eine gottzentrierte Art den Menschen weitergibt. Dass für denjenigen einfach klar ist, das muss Gott sein, der jetzt gerade spricht. Ja, Gott sieht mich. Das könnte. Ihr könnt was anderes, wenn ihr noch mehr findet. Ergänzt es, ja. Das wäre der prophetische Dienst. Dann schreiben wir hier, andere sind Evangelisten. Ein Evangelist ist jemand, der den Blick ganz besonders auf ungläubige Menschen hat, dessen Herz wirklich schreit, wenn er sagt, hey, die gehen verloren. Das ist mir nicht egal. Ja, ich will nicht, dass wir hier die ganze Zeit so nett zusammenhocken und die ganze Welt geht unter. Das kann ich nicht ertragen. Ja, ein Evangelist hat den Blick auf das Erreichen von Ungläubigen. Und zu einem evangelistischen Dienst, auch hier ohne Vollständigkeit. Evangelisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen leichten Zugang zu Menschen haben. Das sind Leute, die können einfach mit jedem quatschen. Das ist ganz erstaunlich. Und die schaffen es auch, zum Thema des Evangeliums zu kommen, ohne dass es im Raum kälter wird. Ja, die schaffen das, dass sie dazu reden, ohne dass sie rot werden und stottern. Und es ist ganz toll, weil die Leute hören ihnen nämlich zu. Es ist ganz cool. Evangelisten haben ein, nennen wir es mal, ein gewinnendes Wesen, häufig. Nicht alle, aber mal. Ja. Evangelisten haben den Herzenswunsch, dass Menschen errettet werden, mehr als normale Menschen. Evangelisten haben aber auch den Wunsch, dass sie anderen Leuten helfen, dass die wiederum das Evangelium weitergeben. Jetzt habt ihr eine Vorstellung, Apostel, Propheten, andere als Evangelisten. Und da steht, er gibt andere als Hirten und Lehrer. Das ist eine spannende Stelle. Wenn ihr jetzt hinguckt, da steht immer andere, ne? Einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Es steht nicht andere als Hirten und andere als Lehrer. Da fehlt ein Wort, da fehlt das Wort andere. Und das klingt jetzt erstmal banal, aber das ist sehr entscheidend, dass das Wort andere fehlt. Es scheint sich nämlich nicht um zwei Tätigkeiten zu handeln. Und ich bin nicht die Einzige, die das rausgefunden hat. Okay, das sagen ganz viele Kommentatoren, das möchte ich mich jetzt hier mal kurz versichern. Es scheint so zu sein, dass es nicht die Hirten und die Lehrer gibt, sondern es gibt die Hirtenlehrer. Okay? Das ist eine Sache. Und ihr glaubt's nicht, aber das war für mich unheimlich sperrig in der Vorbereitung, damit umzugehen. Ich habe gelernt, es sind fünffältiger Dienst. Also ja, die Apostel haben ein Stück weit wegrationalisiert, die Propheten in der alten Form auch. Und jetzt sind noch die Hirten und Lehrer sind eins. Aber das macht voll viel Sinn. Das macht insofern sehr viel Sinn, dass ich einfach von mir erzählt habe, da mir niemand erklärt hat, wie die Begriffe aussehen, habe ich einfach mal für mich entschieden, ich fülle sie mit Menschen, die ich kenne. Okay? Das heißt, es gab da die einen Menschen, die waren sehr nett, beziehungsorientiert, mitfühlend, freundlich, man war gerne in ihrer Gegenwart, eindeutig Hirten, also sowas von hirtig, ja? Und dann gab's da die anderen, wenn du wirklich wissen wolltest, was die Bibel sagt, fragst du die. Die sind sehr klar, strukturiert, aber zum Teil auch sehr strukturiert. auch langweilig. Lehrer, eindeutig Lehrer, ja, ganz deutlich, das kann nur ein Lehrer sein. So war, das war für mich ganz klar, ja, so muss das sein, das macht voll viel Sinn. Aber was das Problem bei der ganzen Angelegenheit ist, das würde eigentlich bedeuten, wenn ich die zwei trenne, ja, ich würde sagen, ich habe bei Hirtenlehrer, habe ich einfach Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Schwachpunkten gehabt. Ja, die ich hirtig nannte, waren unheimlich mitfühlend, aber waren ein bisschen schwach auf der Bibelseite. Und diejenigen, die ich Lehrer nannte, die waren unheimlich stark im Wort, aber waren nicht gerade die liebevollsten. Aber das heißt, ich würde einfach sagen, hey, das ist okay, dass du Schwächen hast. Das gibt einfach jemand anders für diesen Dienst. Ist aber nicht so. Eine Trennung ist gefährlich, denn es wäre okay, wenn jemand absolut mitfühlend, aber ohne biblische Basis ist, und der wäre ja voll in seinem Dienst, und es wäre völlig in Ordnung, wenn jemand absolut klar Bibelaussagen und lieblos wäre, und weil der wäre voll in seinem Dienst. Und das kann es nicht sein. Ich glaube, dass Gott zu dem einen sagt, hey, mein Wort ist Wahrheit, und es gilt, und zum anderen sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ergo, wir bringen die zwei Sachen zusammen, und wir sagen, der Hirtelehrer ist dazu gerufen, die Gemeindeschäfchen biblisch und mitfühlend zur Reife zu bringen. Das ist die Aufgabe. Und was macht jetzt einen Hirtenlehrerdienst aus? Dazu gehört, das Wort zu predigen. Dazu gehört, Menschen zu sehen, den Einzelnen zu sehen. Dazu gehört, diejenigen, die verwundet sind, zu verbinden, den glimmenden Docht nicht auszulöschen. Dazu gehört aber auch diejenigen, die wirklich Hunger haben, weiterzubringen und zu fördern, in ihre Berufung hineinzubringen und sie laufen zu lassen, zuzurüsten. Dazu gehört, Jüngerschaft zu leben und Leute anzuleiten, in Jüngerschaft zu gehen. Und wichtig ist, nicht jeder muss alles gleich gut. Ja, das ist total okay, dass der eine Hirtenlehrer mehr der barmherzige Typ ist und der andere Hirtenlehrer mehr der strukturierte Typ ist. Das ist okay, aber das ist eine Persönlichkeitsfrage. Das ist nicht mit dieser Gabe in Verbindung. Könnt ihr mir folgen? Also, mein Fazit dazu ist, du bist befähigt, okay? Gott hat dir, jedem Einzelnen, Gaben gegeben. Und wenn du eine Gabe hast, bedeutet das nicht, dass du der Beste darin bist. Es reicht völlig, dass Gott dir eine Gabe gibt, die ausreicht, damit du das tust, wozu er dich berufen hat. Und es gibt viele gute Fußballspieler, aber es gibt nur Thomas Müller. Aber wenn wir jetzt sagen, du bist gut im Fußballspielen, musst du nicht automatisch so gut sein wie Thomas Müller. Okay? Und du könntest trotzdem gut sein im Fußballspielen. Ja, und noch ein paar andere und James Rodriguez und so weiter. Ich habe gestern auch geguckt. Meine Frage jetzt an dich, kurzer Break. Womit hat Gott dich begabt? Wo siehst du dich? Ich gebe euch jetzt eine Minute Zeit. Geht mal in dich und frag dich, was kann ich? Gott, was hast du mir für Gaben geschenkt? Okay, ich hoffe, dir ist was eingefallen. Letzter Punkt. Christus ist rechtmäßiger Sieger. Christus hat uns befähigt. Wir sollen andere befähigen. Du hast deine Gaben nicht für dich. Mir sind so viele Leute begegnet, die unheimlich gerne Prophet sein wollten. Einfach nur für sich. Einfach weil es schön ist, dass man Prophet ist. Weil man sich gut fühlt, wenn man Prophet ist. Weil es nett ist, wenn man Bilder bekommt. Das ist nicht die Idee. Okay, die Idee ist, Gott gibt Gaben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wir kriegen Gaben nicht, weil es schön ist, Gaben zu haben. Wir laufen nicht rum, haben so einen Sack dabei und packen das alles ein und packen es auf die Schulter, sondern wir bekommen sie, damit das passiert, was Jesus sich wünscht. Der Leib soll erbaut werden. Du bist gerufen zum Dienen. Und Gott gibt dir in seiner Gnade alles, was du brauchst, damit du dienen kannst, damit du keine Ausrede hast, warum du nicht dienst. Ihr habt keine Ausrede. Und wenn ihr jetzt doch mal reinschaut, diese Gaben, die ich gerade besonders vorgestellt habe, ja, das sind Trainergaben. Muss jeder von euch ein Apostel sein? Muss jeder, oder einen apostolischen Dienst haben? Muss jeder von euch einen prophetischen Dienst haben? Muss jeder von euch einen evangelistischen Dienst haben? Nein, muss er nicht. Das sind Gaben, die gibt er zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Das heißt, das sind Gaben, die nicht jeder hat, sondern die diejenigen, die sie haben, benutzen sollen, um all die anderen auszurüsten, damit die dienen können. Vielleicht hast du keine von den Gaben, du hast andere Gaben. Lass dich ausrüsten, damit du dienst. Wichtig ist, steh nicht da und sag, ich habe die nicht, also mache ich nichts, sondern wichtig ist die Frage, was ist dein Dienst? Du hast einen Dienst. Du bist gerufen, den Leib Christi zu erbauen. Frage, wie dienst du? Wie dienst du? Ihr müsst mir das jetzt nicht antworten. Es ist wichtig, dass ihr eure Antwort kennt. Und wenn du da stehst und sagst, hey, das ist für mich jetzt mal was ganz Neues. Ich bin einfach in dem Ding groß geworden, dass es völlig reicht, mein Dienst ist sonntags zu kommen und dir zuzuhören. Dann darf ich dir eine gute Botschaft sagen. Da ist mehr für dich. Da ist mehr für dich. Ja, es ist mein Dienst, heute hier zu stehen und dir was zu erzählen. Aber es ist nicht dein Dienst, dass du mir zuhörst, was auch nett von dir ist, sondern es ist dein Dienst, dass du dich heute zurüsten lässt und dich fragst, was ist mein Dienst, damit du rausgehst. Und wir seinen Leib erbauen. Ich komme zurück zum Anfang. Du hast eine Legitimation. Christus, dein Herr und Erlöser, hat dir Gaben gegeben. Deswegen darfst du dienen. Und es ist niemand hier, bei dem Jesus sagt, du darfst nicht dienen. Du bist legitimiert, sein Reich zu bauen. Aber es geht nicht darum, dass du deinen Titel hast. Es geht nicht darum, dass Vincent losläuft und sagt, Evangelist. Sondern es geht darum zu sagen, ich diene, indem ich seinen Leib erbaue. Und ich möchte euch drei letzte Beispiele nennen. Und das eine ist eine persönliche Erfahrung von mir. Ich war in einer Gemeinde, in der jeder irgendwie Prophet war. Und ich war der festen Überzeugung, ich kann nur dann Prophet sein, wenn einer von den Propheten zu mir kommt und zu mir sagt, du bist Prophet. Es kam aber keiner. Ich hatte jede Menge Bilder, aber es kam keiner, der mir zugesprochen hat, dass ich Prophet bin. Da keiner vorbeikam und mir nicht gesagt hat, dass ich Prophet bin, kann ich kein Prophet sein. Ich bin übrigens kein Thomas Müller Prophet. Ja? Ich bin nur jemand, der auch mal prophetisch dienen darf. Aber es war für mich unglaublich, irgendwann mal zu lernen, dass Gott sich scheinbar entschieden hat zu sagen, hey, du musst auf meine Weisung vertrauen, ohne dass ich dir jemanden schicke, der dir erstmal ein Namensschild gibt, Prophet. Und ich bin trotzdem prophetisch begabt. Vielleicht bist du das auch und es hat einfach noch nie jemand zu dir gesagt. Folge dem Gefühl, das du hast. Okay, und geh in der Richtung. Dann das Nächste, das kennt bestimmt auch jeder. Naja, oder ihr könnt es euch zumindest vorstellen. Kennt ihr das oder könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man als Begleiter von jemandem in einen Kongress mitgeht? Ja, dein Begleiter kriegt ein Namensschild, wichtige Person. Du bekommst kein Namensschild. Eindeutig, offensichtlich, unwichtige Person. Ja, definitiv. Da hast du hier ganz groß dran stehen, fehlende Kompetenz. Ja, das springt einem so ins Gesicht. Hier geht es nicht darum, dass uns Gott Namensschilder gibt. Du brauchst kein Namensschild, da muss nicht was draufstehen, damit du dienen kannst. Okay, hier ist niemand, wo fehlende Kompetenz dran steht. Sondern du hast etwas beizutragen zum Leib Gottes, zum Leib Christi, ja. Und mein letztes Beispiel, das ich gleich bringe, weil es ein Kuchenbackbeispiel. Eine Mutter backt mit ihren zwei Söhnen Kuchen. Okay? Oder auch Töchter. Was ist das Ziel? Das Ziel ist erstens, du möchtest was mit deinen Kindern machen und du möchtest sie integrieren. Dein zweites Ziel ist, du möchtest, dass sie so eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, was Kuchenbacken heißt. Und dein drittes Ziel ist, du möchtest deinen Kuchen haben. Okay? Das sind deine Ziele. Es ist dir völlig egal, wer Mehl reinkippt und wer Zucker reinkippt. Deine Kids haben einen Riesenstreit darüber. Aber es ist eigentlich egal, weil das Ziel ist, dass ein Kuchen dabei rauskommt. In der Gemeinde, es ist völlig egal, ob du singen kannst oder ob du prophetisch bist. Es ist egal, ob du eher evangelistisch unterwegs bist oder ob du die Gabe des Leitens hast oder die Gabe des Dienens hast. Es ist egal, solange dabei der Leib Christi erbaut wird. Das ist das Ziel. Und wie ist wurscht. Okay? Und deswegen das Letzte. Stellt euch vor, Jesus gibt euch Gaben, damit ihr dient, damit sein Leib zu seiner Ehre erbaut wird. Er gibt dir das Singen und er gibt dir das Leiten und er gibt dir das Dienen. Wer bist du? Du bist derjenige, der irgendwas bekommen hat, aber es geht um seine Ehre. Und wenn wir jetzt nochmal zum Triumphzug zurückgehen, wer kriegt die Ehre? Das Volk, das was geschenkt bekommt? Oder der Triumphator, der dieses Riesending da bekommt? Es ist der Triumphator, okay? Es ist völlig egal, welche Gabe du hast. Freu dich dran, danke Gott dafür, bau sein Reich damit. Das heißt, mein Abschluss. Jesus hat gesiegt und du bist befähigt. Und deswegen der Aufruf, tue deinen Dienst und erbaue die Gemeinde, wie immer das aussieht.